Hi, liebe Diana. Ich gehöre ja zu den Leuten, die ihr Leben lang an teurer Kosmetik oder so Besuchen bei der Kosmetikerin gespart haben und das jetzt hektisch nachholen, weil ich merke, oha, mit dem Östrogen geht eben auch die natürlich gepolsterte und gut mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Und mich ärgert meine tiefer werdende Zornesfalte und so weiter. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, schaue ich auch anders auf mein Gesicht, weil ich aufgrund des Podcasts mehr vor der Kamera sitze für Videos und Fotos. Und was das mit einem macht, weiß man ja spätestens seit der Pandemie mit ihren täglichen Zoom-Calls. Kurzum, es ist mal wieder Zeit für ein Gespräch über das Gesicht. Und dafür habe ich eine Frau eingeladen, die soeben eine Biografie des Gesichtes geschrieben hat. Denn so heißt der Untertitel ihres Buches »Wie wir so schön wurden«.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Rabea Weiser, selbst Autorin und Journalistin. Mit Anfang 40, also mitten im Leben, hat auch sie nochmal ihr ganzes Leben umgekrempelt und das Buch geschrieben, das sie schon immer schreiben wollte. Wie wir so schön wurden, eine Biografie des Gesichts. Willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Es ist ein ganz besonderes Gespräch, weil ich nicht zu Hause in meinem Homeoffice-Kabuff sitze, sondern wir uns hier wirklich gegenüber sitzen. Das ist total schön, also wirklich willkommen. Ja. Wir werden gleich über das Buch sprechen oder genauer gesagt über das alternde Gesicht, um das es ja auch darin geht. Aber vielleicht nochmal dazu, wie es zu diesem Buch kam. Was war da los bei dir, als du dachtest, ich muss jetzt dieses Buch, genau jetzt dieses Buch schreiben?
Innerlich und äußerlich kann man das erklären, herleiten. Also ich war gerade in einer Lebensphase, die von sehr vielen Umbrüchen geprägt war in kurzer Zeit. Also mit Ende 30 fing das an, da ging eine lange Beziehung zu Ende. Ich hatte Lust auf berufliche Herausforderungen und wollte einfach mal mich besser verstehen, habe angefangen, regelmäßig ganz viel Sport zu machen, mich therapeutisch mit mir zu beschäftigen. Da kam dann ein neuer Job, in dem ich mich komplett neu ausprobieren konnte. Das war auch alles großartig, es waren tolle neue Erfahrungen. Nach 2 Jahren habe ich aber gemerkt, das ist nicht die Welt, in die ich gehöre. Und dann saß ich da mit all meinen neuen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen und dem Drang, etwas Neues zu tun, und habe mich gefragt, ja, kommt denn da jetzt irgendwas aus mir raus, will da irgendwas? Und dann sagte mir ein sehr enger Freund, jetzt schreibst du halt mal dein Buch. Und ich selber war noch gar nicht so weit, dass ich so ein Sendungsbewusstsein hatte, aber ich wusste schon, dass ich genug Wissen gesammelt hatte über bestimmte Themen, um ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mich darauf besonnen, was eigentlich immer Themen waren und Fragen waren, denen ich mich nicht mit angemessener Zeit widmen konnte. Und eine Fragestellung war eben, was finden Menschen eigentlich schön? Das hat mich meine ganze Studien- und Berufszeit über schon begleitet. Ich habe Musikwissenschaft studiert und da ging es auch sehr viel um musikalische Universalismen. Also wir kennen
was alle mögen. So.
Was alle mögen, genau. Wir kennen natürlich Musiken in unterschiedlichen Kulturen, aber was ist das, was bei allen Menschen gleich ist? Worauf reagieren alle Menschen gleich? Und das von der Musik zu lösen und nochmal auf optisches, ästhetisches Schönheitsempfinden zu übertragen, war so ein Gedanke, so ein Impuls, der mir kam, als sich so Ende der 10er Jahre Identitätspolitiken und Diversity-Themen durchsetzten. Und wir, da war ich eben noch Journalistin in der Redaktion, sehr viel damit zu tun hatten, wie tolerant Menschen eigentlich sein können.
Also gerade, weil die Sehgewohnheiten so und so sind und wenn dann halt was anderes daherkommt, kommt einfach so eine Musterbrechung, die so ein bisschen irritierend ist.
Ganz genau. Und die Frage war eben, ich möchte aus humanistischen Gründen das alles akzeptieren und das alles völlig okay finden. Und es gibt Body Positivity und Body Neutrality. Frage, kann denn der Blick komplett neutral sein? Und ich wusste, wenn ich das wissen will, dann brauche ich ein Jahr Zeit zu recherchieren. Wenn ich da auf den Grund gehen will, um zu fragen, was ist biologisch geprägtes Schönheitsempfinden und was ist kulturell geprägtes Schönheitsempfinden und wo treffen sie sich und wo gehen sie immer wieder auseinander und wie hat sich das in den letzten Jahrhunderten entwickelt und wo stehen wir heute? Ja, und dann saß ich eben da in diesem einen Sommer und dachte so, jetzt hätte ich eigentlich Zeit. Ja, jetzt schreibst du dein Buch. Ah ja, genau. Und darüber. Ja, das mache ich jetzt.
Ja, okay. Und ich meine, beim Zuhören habe ich jetzt schon gedacht, das ist ja das Spannende daran, dass gerade das Thema Schönheit, das ist ja bei Musik auch so, aber jetzt reden wir ja über Schönheit und über das Gesicht. Es gibt ja genau auch dort dieses Innen und Außen. Also einmal, was ist von außen, was finden wir von außen schön und warum? Und dieser Wunsch, wo immer er herkommt, darüber sprechen wir gleich noch, schön sein zu wollen. Mhm. Ja, also das finde ich eben auch so spannend an diesem Thema. Es ist ja nicht nur eine Oberflächendiskussion, sondern es ist eine Zugehörigkeitsdiskussion im Grunde auch so ein bisschen so.
Unbedingt.
Also das ist für die, die danach streben, um was anderes geht, als für die, die uns Bilder verkaufen.
Ja, das Interessante daran ist ja, dass alle Menschen immer beides sind. Also klar, nicht alle Menschen verkaufen Bilder, aber es geht immer darum, dass wir ein Gegenüber haben, das wir erkennen und an dessen Äußeres wir bestimmte Merkmale ablesen können, die wir attraktiv finden oder nicht so attraktiv. Und dass wir selber ja auch Signale senden wollen oder es sehr unbewusst tun. Auf jeden Fall ist das
nicht so strikt zu trennen, wie man denkt. Ne?
Genau. Und vor allen Dingen, weil du es gerade angesprochen hast, ist die Beschäftigung mit den Gesichtern oder auch der Gestaltung von Gesichtern, man nennt es Kosmetik oder Make-up, nicht so oberflächlich, wie sehr viele Menschen denken. Eben weil darunter sehr, sehr tiefe, erstens psychologische Sehnsüchte stecken, dann einfach eine krasse gesellschaftspolitische Prägung. Wir können daran Zeitgeist, Ideologie, Politik ablesen und eben biologische Identitäten.
Plus wir machen es uns als Individuen mit unseren Gehirnen auch leichter, wenn wir denken, wir haben es verstanden, wie jemand aussieht. Ne? Ich kann das irgendwie einordnen. Wir kategorisieren die ganze Zeit, weil es einfach die Welt
auch
leichter macht, unser Gehirn entlastet. Also insofern ist es total richtig, dass du das sagst. Man kann das gar nicht so trennen. Das sind die Bösen, die uns einreden, wir wollen schön sein. Und, und wir sind die, die das alles nur empfangen und dann irgendwie opfermäßig irgendwie zu Douglas laufen und hunderte von Euro ausgeben. Genau. Aber mich beschäftigt schon die Frage, ob du in dem Moment, wo du dich für dieses Thema entschieden hast, ob es einfach nur ein interessantes journalistisches Thema war oder ob du auch das ist, upsala, ich werde ja auch älter.
Nee, genau. Also der äußere Beweggrund war jetzt eigentlich eher, dass ich das Gefühl hatte, es passiert so wahnsinnig viel in den Gesichtern gerade. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen richten sich auf Arten her, die ich nicht verstehe oder wo ich sagen würde, hä, ich verstehe überhaupt nicht, was du damit sagen willst. Was willst du damit ausdrücken? Warum muss denn das so laut sein, so doll sein, so dick sein? Mhm. Das geht doch auch alles irgendwie anders. Also einmal, dass ich diese Codes verstehen wollte. Dann war ich aber selber auch, weil du es gerade schon so offenbart hast, zeitweise so ein Kosmetikopfer. Also ich habe einfach ganz viel Zeit in YouTube verbracht in den 10er Jahren, so der ersten Welle der Bloggerinnen. Vloggerinnen gefolgt und ganz viel ausprobiert, ganz viel gekauft und ganz viel gehortet. Mich auch darüber gefreut natürlich, aber Ende der 10er, also mit Anfang der Pandemie, hörte das alles schlagartig auf und ich bin da total auf Distanz gegangen. Aber genau diese Distanz war nötig, um dann 3-4 Jahre später zu sagen, ah, jetzt schaue ich da nochmal anders drauf und möchte das genauer analysieren, was da mit mir passiert ist. Altern oder älter werden war nicht so unbedingt ein Antrieb für mich, damit auseinanderzusetzen. Interessanterweise, jetzt wo du es sagst.
Nee, aber ich glaube, also ist jetzt eine totale These, aber ich merke auch, war es für mich auch nicht, also mit 40 auch nicht. Das ändert sich irgendwann, weil dann gibt's also schon gefühlt, denkst du so, oh, jetzt ist aber echt was anders.
Ja.
Also, ne, bisher war es okay, aber jetzt ist schon so, dass ich denke, das bin ich eigentlich gar nicht. Das fand ich zum Beispiel bei mir einen krassen Punkt. So ist, gibt Ausdrücke in meinem Gesicht, wo ich das Gefühl habe, bin ich überhaupt nicht.
Yeah.
Und das passiert, würde ich sagen, noch ein bisschen später, wo man dann denkt, so, ah, shit, jetzt würde ich aber doch gerne wie das Rad zurückdrehen oder irgendwie so. das hatte ich wahrscheinlich mit 40 auch noch nicht so, keine Ahnung. Aber mein Gefühl ist, da gab es dann so einen Kipppunkt, wo es für mich plötzlich relevant wurde, den es ein paar Jahre zuvor auch nicht gegeben hat.
Ja, man sagt ja, dass das weibliche Gesicht mit die 44 einmal so einen Alterungsschub durchlebt und dann mit 60 nochmal. Ich freue mich drauf.
Genau. Jetzt sprechen wir genau darüber. Du hast ein Buch geschrieben darüber, wie sich unser Blick auf das Gesicht und unseren Umgang mit dem Gesicht verändert im Laufe der Zeit. Es gibt ein Kapitel über Augenbrauen, also es gibt so eine innere Struktur in diesem Buch, über die Augen, Nase und so weiter und ein besonders langes über die Haut. Man kann sich jetzt denken, warum wir darüber jetzt hier ein bisschen länger sprechen werden, ne? Weil das ist ja genau das, wo sich am meisten tut, würde ich sagen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Warum aber hast du besonders lange über die Haut geschrieben?
Na, einerseits, weil ich mich sehr, sehr lange mit pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Kosmetik, Pflege beschäftigt habe und das, was so in den letzten 10 Jahren aufgekommen ist, die relativ günstigen Apothekenmarken, die es jetzt auch in der Drogerie gibt. Na, du kaufst dir einen hochkonzentrierten Wirkstoff und weißt gar nicht, was der macht, aber klingt fancy und interessant.
Und ist teuer genug, um dich zu überzeugen.
Tatsächlich habe ich ganz früh einen Riesenbogen um Luxuskosmetik gemacht. Gar nicht eingesehen, weil ich das auch wieder ein anderes Thema, weil ich mich lange mit Parfümerie und Parfumherstellung und den pharmazeutischen Auflagen, Gesundheitsauflagen beschäftigt habe und Kontakte zu Parfümeuren hatte, ganz viel mit denen gesprochen habe und dann auch wusste, was das eigentlich wert ist, was da drin ist. Und wie viel Marketing ist und was eigentlich obendrauf gesetzt wird, bis man zu einem Verkaufspreis von 250 Euro kommt. Und der Saft, der da drin ist, kostet halt 3 bis 5 Euro.
Ja, ja.
So, und das lässt sich natürlich auf alle möglichen Cremes übertragen. Und gerade weil dann eben in den 10er-Jahren ganz viele Influencer, gerade die britischen, angefangen haben, Inhaltsstofflisten auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, das ist eine wirklich schlechte Formulierung und da ist das und das drin, das ist der billigste Inhaltsstoff. Das ist ein Füllstoff, den braucht man gar nicht. Und dafür soll ich jetzt 57 Euro oder 150 Euro ausgeben und dann ist da auch noch ein Duftstoff drin, der potenziell allergen ist. Das lassen wir mal lieber. Und dann kamen eben diese Marken auf, die gesagt haben, hier haben wir eine Hyaluronsäure in einer Konzentration, die super gut funktioniert. Kannst du dir für 9 Euro kaufen. Hast du so ein Pipettenfläschchen und machst das mal drauf. Und mit Hyaluronsäure, also einem Stoff, der Feuchtigkeit bindet, Wasser bindet, in der Haut ist es natürlich dann nicht getan. Dann gibt es noch Säuren, die exfolierend wirken, peelend wirken. Dann hast du plötzlich, weißt du gar nicht, da gibt es Fruchtsäuren und dann gibt es AHA und BHAA, BHA und PHA. Und kann ich das jetzt alles auf einmal? Wird meine Haut dann schneller richtig rein und glatt und glänzend und toll?
Aber es muss jedenfalls nicht teuer sein.
Genau. Und damit habe ich mir dann auch relativ schnell meine Haut versaut und bin dann so ein bisschen auf die Bremse getreten, als ich schon auch deutliche Reaktionen.
Also überpflegen sozusagen.
Genau, genau.
Letztendlich, was viele Hautärzte ja auch sagen. Ne?
Genau.
Man tut es dann irgendwie zu viel.
Ja.
Aber die Haut ist ja wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, auch wortwörtlich zu nehmen, der Spiegel nach außen. Mhm. Also was erzählen wir darüber, über uns, wenn wir jetzt sozusagen auf Frauen in der Lebensmitte gucken, ja? Also die uns hier hören. Warum ist es so entscheidend für uns?
Naja, an der Haut können wir natürlich, wir gehen jetzt mal von einer naturbelassenen Haut aus, also die jetzt nicht geschminkt ist. Ne? Wenn Schminke drauf ist oder wir das Gesicht irgendwie verfremdet haben, dann können wir natürlich nicht mehr so genau lesen oder die Markierungen sind ein bisschen verfälscht. Also ein naturbelassenes Gesicht an der Haut können wir erkennen, wie der Gesundheitszustand ist, wie die Ernährung ist, wie Schlaf ist, wie das Stresslevel ist. Und wir erkennen natürlich auch, in welchem Alter die Person ist, die vor uns sitzt. Also wie oft hat sich dieses Gesichtsgelände schon bewegt, bis sich bestimmte Linien eingeschrieben haben. Daran erkennen wir dann natürlich auch einen Teil des Charakters beziehungsweise der Lebensumstände, ob es der Person gut geht, ob sie glücklich ist, ob sie viel lacht, ob sie sehr zornig ist oder ein schweres Leben hat. Mhm. Das erkennen wir natürlich am Gesicht, an der Muskulatur. Auch ob diese Person sehr viel Vollkorn isst, erkennen wir an einer starken Knochenstruktur. Nicht nur an Muskeln, Kiefermuskulatur, die sich aufbaut.
Ja, genau. Wir meinten jetzt sozusagen die Haut. Und ich finde es eben spannend, weil du gerade sagtest, ne, die Lebensumstände. Also klar, wir altern irgendwie alle. Wir haben alle auch eine unterschiedliche, sag ich mal, Veranlagung, wie stark das passiert. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich die Kapazität habe, eben zweimal im Monat zur Kosmetikerin zu gehen oder ob ich in Nachtschicht arbeite, einen wahnsinnig hohen Stresslevel habe und vielleicht auch noch rauche und dann eben nicht nur eine Mal abends zum Rosé auf meiner eigenen Dachterrasse, sondern in jeder Schichtpause. Mhm. So, ne? Das macht, also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es einfach wahnsinnig viel erzählt über mein Leben. Aber ich fand es gerade interessant, was du gesagt hast, weil du sagtest, das ist das naturbelassene Gesicht, erzählt uns das alles. Und wenn es geschminkt ist, ist es ja schon geschönt oder zumindest aufgefangen. Aber das ist ja genau das, was Kosmetik will und soll. Genau, diese Gap. Füllen.
Genau. Ne? Die Kosmetik ist dazu da, über unsere biologische Identität, wie sie sich über unser Gesicht vermitteln würde, hinwegzutäuschen. In die eine oder andere Richtung. Kann man ja alles, ne? Das lässt sich ja dann variabel herstellen, ob man jetzt 15 ist und älter aussehen möchte oder ob man 55 ist und jünger aussehen möchte.
Ja.
Das ist total variabel.
Und es ist so nachvollziehbar, ne? Dass du natürlich sagst, so Dinge, die man an mir ablesen kann, die möchte ich gern zum Guten, also für die, die es machen, ne? Die möchte ich sozusagen gern zum Guten beeinflussen, sage ich jetzt mal total, wirklich total neutral. Mhm. Also das ist so ein nachvollziehbarer Wunsch, finde ich, ne? Das irgendwie zu wollen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein Trend, dass es dann aber bitte trotzdem natürlich aussehen soll.
Ja, genau. Also das passt ganz gut zu einem Gedanken, den ich gerade noch hatte. Mhm. Ich glaube nicht, dass man unbedingt zur Kosmetikerin gehen muss. Dazu hat eigentlich auch die Verbreitung des Hautpflegesegments in den Drogerien beigetragen in den letzten 10 Jahren. Dass man das eigentlich alles nach Hause holen kann, dass man zu Hause sozusagen sein Mini-Beauty-Spa aufbaut. Vorausgesetzt, man versteht, was man da tut. Also man braucht da schon ein bisschen, muss schon ein bisschen was wissen, wie man das alles anwendet. Aber dieses DIY, also mach dir doch einfach selber, besorg dir das Zeug und bau dir deinen Spa zu Hause, ist eigentlich so eine Bewegung der letzten 10 Jahre. Es ist schön, dass dieses Wissen und diese Wirkstoffe demokratisiert werden. Gleichzeitig hat es eben dazu geführt, dass Menschen ganz, ganz, ganz viel kaufen, was sie nicht brauchen, weil sie denken, ah, das wirkt doch jetzt bestimmt, das klingt so toll pharmazeutisch.
Ja, trotzdem ist es ja so, also mal abgesehen davon, dass man nicht zur Kosmetikerin gehen muss, was ich meinte, war die Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen. Ja. Das ist ja ein Statussymbol.
Genau.
Verfüge ich überhaupt die Zeit, um diese, was du nennst es Aesthetic Labor, um diese Schönheitsarbeit an mir zu vollführen?
Genau.
Ne?
Genau. Ja, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, jetzt sind wir weg von dem Natürlichkeitsideal. Also darüber habe ich auch nachgedacht, wer hat denn eigentlich die Ressourcen, sich die ganze Zeit mit seinem Gesicht und seiner Haut zu beschäftigen? Und gleichzeitig sehen wir, dass es so schichtenunspezifisch ist, wie krass die Menschen ihr Gesicht gestalten oder wie viel Aufwand sie da reingeben. Also ich sehe das in Berlin in der U-Bahn sehr, sehr häufig, dass Gesichter mit sehr viel Zeit, Aufwand und Geld gestaltet sind und ich an anderen Markierungen erkennen kann, dass das keine besonders sozial oder finanziell starke Person ist. Mhm. Ne? Auch Menschen, die nicht viel Geld haben, kaufen Kosmetik und geben sich Mühe und wollen sich schöner machen. Vielleicht sogar überdurchschnittlich viel in manchen Bereichen, weil sie das Gefühl haben, dass das ihre stärkste Währung ist. Jetzt, wo du sagst, die Natürlichkeit ist so ein Trend geworden, ja, auch die künstlich hergestellte Natürlichkeit,
genau, das meinte
natürlich,
ich, ja.
Die wiederum so ein, man nannte das eine Weile Clean Girl Aesthetic, jetzt heißt es Old Money Aesthetic, also die dezent hergestellte Schönheit, oder ich sage eigentlich immer, die gut gemachte Schönheit sieht nicht gemacht aus. Das sind dann sehr, sehr, sehr teure Eingriffe. So richtig wirksam ist es dann auch erst bei Frauen über 45, würde ich sagen, über 40 vielleicht, wo sich die Haut, die Muskulatur schon so stark verändert haben, dass man sagen kann, okay, da kommen wir jetzt mit Creme nicht mehr an. Und da muss jetzt was gemacht werden. Wer
also
auch immer
muss,
das sagen
muss
möchte.
In,
ne?
Ich
also
sagen, muss in
grundsätzlich sind wir bin ich kritisch diesen Eingriffen gegenüber oder diesem Druck vor allen Dingen gegenüber. Aber man sieht, dass eben Frauen in Hollywood um die 40 auf einmal so einen riesen Glow-up haben und 10, 15 Jahre jünger
aussehen. Das kommt nur vom Wassertrinken, Rabea, da täuschst du dich.
Ach so.
Da täuschst du dich,
oh,
nein.
Toll.
Nein, die sagen immer, es kommt nur vom Wassertrinken.
Kann ich ein Wasser-Abo?
Ja. Genau. Also ich habe sie auch ganz lange geglaubt, aber egal. Gut.
Also ja. Genau, und wir sehen gerade, also dass es eine Verjüngung gibt und dass wir die Eingriffe nicht mehr so erkennen können, nicht mehr so stark erkennen können wie früher. Also nur das wirklich, wirklich geschulte Auge kann sehen, ah, hier wurde ganz, ganz, ein ganz zartes Ponytail-Lift angewendet. Und hier haben wir ein Bullhorn, da sieht man vielleicht noch ein bisschen was unter der Nase und am Ohr, vorm Ohr, da könnte man jetzt, ja, eventuell haben wir da eine kleine Lifting-Narbe. So. Aber eigentlich sehen diese Gesichter einfach viel jünger aus, ohne dass wir sehen, dass was gemacht ist. Und das ist unfassbar teuer.
Ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, was ich an deinem Buch mochte, ist, dass etwas nicht passiert ist, nämlich sich über den Wunsch, das zu tun, in irgendeiner Weise zu erheben. Finde ich auch völlig nachvollziehbar, ne? Dass jemand sagt so, also ich möchte irgendwie anders haben. Warum war dir das so wichtig beim Schreiben? Du analysierst dieses System, was uns dazu verleitet, ständig zu denken, ich brauche was, es muss was Neues her. Aber man fühlt sehr fein die Unterscheidung, dass es dann nicht um die Frauen geht, die sagen, ich möchte aber machen.
Ja, naja, erstens ging es mir darum, eine Gemeinschaft herzustellen von Menschen, die von ähnlichen Wünschen getrieben sind. Auch da sind wir wieder bei Universalismen. Wir alle möchten geliebt werden, möchten anerkannt werden, möchten zu bestimmten Gruppen dazugehören, mit denen wir uns identifizieren. Und dieser Wunsch, einfach ein soziales Wesen zu sein, Menschen
gemocht zu werden, ja.
Menschen funktionieren halt so und nicht anders. Dieser Wunsch bringt uns dazu, uns immer wieder anzupassen, auch optisch anzupassen. Das heißt, das ist nichts, was man irgendwem vorwerfen kann, weil das einfach nur menschlich ist. Zweitens dachte ich, dass es schon viel zu viel Beschämung im Internet gibt, insbesondere von Frauen, die beschämt werden, wenn sie schlank sind, die beschämt werden, wenn sie zugenommen haben, die beschämt werden, wenn sie schwanger geworden sind.
Aufgespritzte Lippen, was immer es ist, ne? Zu kleine, zu große Titten, was, also sage ich jetzt einfach mal, ist es im Grunde alles verkehrt.
Genau, alles ist verkehrt, was ja darauf hinweist, dass es nicht darum geht, was diese Frau tatsächlich optisch ausdrückt, sondern dass sie eine Frau ist und dass das Gegenüber einfach schlecht kommuniziert, wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schlechte Meinung von sich selbst hat und das Gefühl hat, mit der Herabwürdigung anderer sich selbst erheben zu können. Mhm. Okay, aber mit so jemandem muss ich mich ja nicht umgeben. Das heißt also grundsätzlich war das erstmal als so Statement gegen Hate Speech gedacht. Das brauchen wir jetzt gar nicht, hilft auch niemandem
weiter. Wir wollen es nur verstehen.
Genau.
So, was ist es eigentlich?
Genau. Und dann hatte ich das Gefühl, es hilft auch, wenn man oder wenn ich in dem Buch alle möglichen Spielarten des Schönheitstriebs beschreibe und immer von einem Wir spreche. Wir machen das oder wir sehen das, wir wundern uns über das und das, dass es dazu beiträgt, dieses Verständnis von, es ist total menschlich, ne? Dass es dazu beiträgt, diese Gemeinschaft zu stärken von wir alle gestalten uns. Nicht jeder macht es, wir machen es nicht alle gleich, aber wir alle gestalten uns.
Genau, und sich dann auch diese Ambivalenz, die man ja immer spürt, egal was man macht, sich auch zu gestatten dann, ne? Weil ich eben nicht beschämt worden bin, sondern ich kann dann darüber sprechen, weil es ein Wir ist und nicht ich bin eine von den
ganz genau
Blöden, die es gemacht haben, sozusagen. Ja. Trotzdem gibt es ja ein Außen, was in dem Schönheitsideal sich eigentlich immer bewegt, in dem schön ist gleich jung, attraktiv
Und ich sage jetzt ruhig mal immer noch irgendwie fruchtbar.
Absolut.
Das ist ja was, was sozusagen also spätestens ab den Wechseljahren einfach nicht mehr der Fall ist. Ja,
das so. Ist das Irre.
Ja, genau. Und das ist so die Frage, so was heißt denn das dann für uns? Also das ist ja so ein Widerspruch, den man fühlt, dass man denkt so, hä, nee, sehe ich gar nicht ein. Also lass ich mich doch nicht abschreiben. Aber da clasht es dann eben, ne, mit diesem, was ist schön. Was sind da deine Gedanken dazu, zu diesem...
Also genau, um es nochmal präzise zu fassen, das, was biologisch konstant immer schön gefunden wird, ist jung, straff, glatt, fruchtbar. Mhm. Und die Fruchtbarkeit bei Frauen endet eben, sagen wir jetzt mal, um die 40 und bei Männern
irgendwann. Ja.
Ja. Das heißt, es ist für Männer ein wirklich sehr, sehr, sehr viel geringeres Thema. Und Frauen sind aber ab 40 dann noch 40 bis 50 Jahre ihres Lebens damit beschäftigt, so auszusehen, als seien sie fruchtbar. Was für ein Quatsch, weil selbst Frauen unter 40 nicht alle reproduktiv unterwegs sein wollen. Das war eben auch ein Gedanke, von der mich zu diesem Buch gebracht hat. Moment mal, es verändern sich Rollenbilder, es verändern sich Geschlechterstereotype gerade so rasant. Es geht doch gar nicht mehr um Fortpflanzung. Zumindest nicht mehr so vorrangig wie in früheren Jahrhunderten. Und wie lange wird es dann dauern, bis sich unser Schönheits-, unser ästhetisches Empfinden daran angepasst hat? In Klammern, es wäre irre zu denken, dass das schneller als 10.000 Jahre geht, weil es also einfach Evolution ist. Aber ja, und gleichzeitig denke ich dann so, hey, wir leben in aufgeklärten Zivilisationen. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass sich Frauen 40, 50 Jahre lang an einem Fruchtbarkeitsideal abarbeiten. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass natürlich dieser Wunsch, Fruchtbarkeit reproduktiv zu sein, auch mit dem Kapitalismus ganz eng verbunden ist. Also unser Jugendwahn ist auch ein Fetisch, der uns vom Kapitalismus eingeimpft wird.
Weil du was brauchst einfach dann, ne?
Genau. Erstens, genau, du musst konsumieren, bist nur so lange ein wertvolles gesellschaftliches Mitglied, solange du auch produzierst. Frauen produzieren Kinder, Männer produzieren Wirtschaftswaren und Kinder. Und Frauen wird dann eben der Konsum noch dazu zugeschrieben. Und der Konsum muss aufrechterhalten bleiben, um jung und fertil auszusehen. Eigentlich müsste doch jetzt ein riesiges Unlearning Fertility stattfinden,
ja,
oder?
Ja, wobei, also der Kapitalismus, so wie du es jetzt beschreibst, verknüpft diese beiden Dinge. Aber ich sag jetzt mal als in Anführungsstrichen Betroffene, ja. Für mich ist es ein bisschen, also kommt es woanders her, dieser Wunsch, das dann auf einmal irgendwie doch alles zu wollen. Nämlich, du hast dann irgendwie jahrelang dich praktisch gar nicht um dich kümmern können, weil immer du dich um andere gekümmert hast. Und jetzt denkst du so, Luft. Ist auf einmal Platz. Und geht jetzt nicht mehr auf andere, geht auf mich. So,
genau.
Und, ne, und während du selber, weiß ich nicht, Chibo-BHs getragen hast und die Kinder irgendwie Kinderwagen für 700 Euro hatten, denkst du dir jetzt so, nee. Ja. Jetzt gehen wir mal los und machen uns mal wieder
total
schön.
Total wichtiger Punkt.
Ne? Weil es ist wirklich, und das ist dann schon eine Form, also in meiner Lesart, auch wenn sie vielleicht irgendwie beeinflusst ist von außen, so von Self-Care, absolut schon.
Mhm. Absolut. Wichtiger Punkt, Selbstfürsorge gegen Selbstoptimierung. Mhm. Also wir haben wahrscheinlich alle schon mal von diesen Studien gehört, dass Singlefrauen, kinderlose Singlefrauen ungefähr 10 Jahre länger leben. Also Frauen geben unfassbar viel Lebensenergie für Kinder und für den Support ihrer Männer. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, es kommt im Leben der meisten Frauen irgendwann dieser Punkt, an dem sie denken, ah, okay, wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus, jetzt kann ich mich um mich kümmern. Du musst dich um dich selber kümmern, um diese 10 Jahre wieder reinzuholen.
Ja, und du willst es auch. Es ist schön, ne?
Ja.
Also es ist, dass du denkst, cool, jetzt habe ich mal die Zeit, überhaupt mal drüber nachzudenken, machen wir French Nails zu Hause.
Ja.
Hatte ich vorher immer so, zack, muss 5 Minuten und dann war irgendwie muss es losgehen. Gehen, ja?
Ja.
Also das ist schon so eine Form von Luxus, den, glaube ich, viele Frauen empfinden, der wirklich ein Selbstluxus ist.
Ja.
Unbestritten, dass da auch viel von außen kommt, aber ich merke es mir selber an, dass das ist wirklich so dieses, so jetzt möchte ich einfach für mich sorgen. Heißt gar nicht unbedingt, ich möchte noch fruchtbar aussehen, ne? Das hatten wir ja, damit waren wir ja eingestiegen, sondern so, ich habe die Zeit und ich nehme sie mir jetzt und ich gebe jetzt auch mal, ich gehe jetzt nicht mehr auf nur Secondhand-Klamotten kaufen, sondern jetzt. Ne, so, das ist damit verbunden, glaube ich, auch.
Ja.
Und du hattest das auch in deinem Buch verknüpft, natürlich mit dem Patriarchat, also dieser Wunsch, immer gefallen zu Wunsch oder zumindest
gibt es eine Verbindung.
Ja.
Wir wollen gefallen und da gibt es eine hierarchische Struktur. Aber in ganz krassen patriarchalen Gesellschaften, also richtig islamistischen Umfeldern und so weiter, ist es ja sogar so, dass den Frauen sozusagen, wenn du so willst, das Zeigen der Schönheit verboten wird. Was hat es damit auf sich, mit dieser komischen Verquickung von, ist das auch eine Form von Selbstermächtigung, sich schön zu machen?
Komplizierte Frage. Also ich glaube, wir alle werden gesellschaftlich sanktioniert, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht bestimmten hygienischen, ästhetischen Standards anpassen. Wir alle lernen, dass wir besser behandelt werden von anderen, wenn wir uns Mühe mit unserem Äußeren geben oder zumindest einem gewissen optischen Durchschnitt entsprechen. Wir haben Spaß an diesen Selbstverschönerungspraktiken, das morgendliche Schminkritual oder irgend so ein Wellnessritual und so, aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil wir eine soziale Belohnung erwarten. Das ist wieder der Blick von außen. Und andererseits aber auch, weil uns das Ritual dieser Selbststärkung Vergnügen bereitet. Also auch der Umgang mit Farben, mit Texturen, mit Puder, das macht Spaß, das ist kreativ anregend, das ist sinnlich. Das Spiel mit der Verwandlung macht Menschen schon immer Spaß. Also an dem sich schön machen gibt es immer den äußeren Blick und den inneren Nutzen. Der innere Nutzen ist nie vom Äußeren zu trennen, aber ich finde das ganz interessant im Zusammenhang mit dem Älterwerden. Es gibt eine Studie von 2024 aus Israel. Da wurden Frauen ab der Lebensmitte befragt, wie sie mit dem Älterwerden umgehen, mit dem Verlust ihrer Jugendlichkeit insbesondere. Und eigentlich sind das so Stufen der Trauerarbeit, die da beschrieben werden. Ganz viele Frauen betrauern das natürlich, dass sie nicht mehr so jung und frisch und prall und knackig aussehen wie früher. Und dann gibt es verschiedene Weisen, damit umzugehen. Man kann das erstmal verleugnen. Man kann total wütend sein, dass es bei Männern im selben Alter nicht genauso ist, dass die kein Problem mit dem Alter haben. Man kommt aber irgendwann auch dahin, dass man das akzeptiert und dass man lernt, für sich selber zu sorgen. Und die Frauen, die dann am Ende sagen, nee, ich mache mich schon auch gerne schön, und die dann befragt wurden, ja, für wen denn? Warum denn? Wer will das denn so? Wie ist denn eigentlich der Schönheitsdruck jetzt? Die sagten, nee, das ist mir egal. Ich mache das, weil ich das schon immer gemacht habe, weil ich dieses Ritual mag und aufrechterhalten möchte. Aber ich mache das nicht mehr für irgendeinen Mann. Im Zweifel wird man sowieso nicht mehr so flirty angeschaut. Oder es ist einem gar nicht mehr so wichtig. Das fand ich eine sehr interessante Studie, eben weil am Ende doch dabei rauskam, dass es sehr viel um Selbstfürsorge geht, die ja sich von Selbstoptimierung eben dadurch unterscheidet, dass sie sich nicht auf eine äußere Resonanz ausrichtet.
Und so wie ich es höre, glaubst du es auch so und sagst nicht, das ist dann vielleicht auch so eine Form von, ja, Selbstbetrug will ich es noch gar nicht mal nennen, aber es ist ja so schwer zu trennen, hast du schon gesagt.
Es ist super schwer zu trennen, aber also in Bezug auf mich zum Beispiel, als ich angefangen habe, regelmäßig Sport zu machen mit einer befreundeten Trainerin, die ihr Handwerk, also Personal Coach, wahnsinnig gut versteht, ging es nie darum, ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Körperform zu erreichen. Es ging auch nie darum, ich möchte, dass meine Oberarme so und so aussehen, sondern wir haben Gewichtstraining gemacht, Ausdauertraining, aber vor allen Dingen Gewichtstraining mit dem Ziel, mich innerlich und äußerlich zu stärken. Und was anderes wurde nie besprochen. Und dass das eine das andere dann ergibt, wenn du, ne, wenn man Sport macht. Dann.
Ja, aber es ist ein super wichtiger Punkt, denn das ist auch eine Frage der Motivation. Also wofür mache ich es? Mache ich es, weil es mich stärkt, weil ich mir die Zeit freiräume, weil ich mir wichtig bin, oder mache ich es, weil ich muss, weil dann kriege ich solche Oberarme? Also ist bei mir ein völlig anderer Motivationsfokus, seitdem mache ich es nämlich auch endlich. Also seit diese Erzählung für mich Gültigkeit hat. Es ist wirklich, ich nehme mir die Zeit, weil es mir wichtig ist, das für mich zu machen.
Genau.
Ja? Und das hat jetzt keinen Michelle Obama, aber werden es nicht mehr werden. So, ja.
Madonna vielleicht.
Genau, gut. Let's not get too deep into that. Aber genau, also es ist wirklich so, also für mich macht es einen Unterschied in der Motivation.
Total.
Also reiße ich mich zusammen, weil ich muss, oder nehme ich mir die Zeit für mich?
Ja.
Das ist schon, also die innere Erzählung ist schon eine andere. Ich meine, es liegt auf der Hand, ich frage es jetzt trotzdem, warum hat Social Media da so viel verändert in Bezug auf unser Gesicht, unsere Wahrnehmung?
Also ich glaube, dass Social Media zu großen Teilen aus Bildern von Gesichtern besteht, einfach weil dieses Format auf dem Smartphone auf das Hochkantformat vom Gesicht so passgenau zugeschnitten ist. Und wir sehen ja die ganze Zeit Gesichter, die entweder mit Filtern optimiert sind oder operativ optimiert sind oder mit Schminke optimiert sind. Und wir sehen die ganze Zeit Menschen, die erzählen, wie glücklich sie sind. Entweder weil sie das alles gemacht haben, also weil sie diese ganze Ästhetik-Labor aufgebracht haben, ist ihr Leben so schön und erfolgreich, wie es sich darstellt. Wir sehen die ganze Zeit Oberflächen, die optimiert sind, und wir sehen überdurchschnittlich schöne Menschen oder attraktive Menschen, würde ich jetzt sagen. Je mehr Zeit wir in Social Media verbringen oder in digitalen optimierten Bildwelten, desto schneller verlieren wir unser Gefühl dafür, wie eine durchschnittliche Bevölkerung eigentlich aussieht.
Außer wir gucken morgens in den Spiegel und denken, ups.
Ja, aber auch das gibt dann Ups so eine, ja. ist ja, also.
Ist das Ergebnis von dieser Verschiebung?
Genau, das Ups ist doch, ich habe gestern Nachmittag so viele Frauen in Hollywood zwischen 40 und 50 gesehen, die sehen alle mega aus, mega im herkömmlichen Sinn. Also da ist keine Falte, da hängt nichts. Jetzt gucke ich in den Spiegel und denke so, ach so, das ist jetzt...
Irgendwas ist falsch.
Genau. Gehe ich dann aber auf die Straße, denke ich, nö, also Frauen zwischen 40 und 50, da passe ich doch super rein, das ist doch alles prima. Und das heißt, und es ist nicht nur Social Media, es sind einfach Menschen oder Bilder von Menschen, die überdurchschnittlich gut aussehen. Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, dann muss man irre werden.
Ja.
Das kann nicht gut sein.
Das ist schon eine richtige Botschaft. Ne? Es kommt darauf an, in welchen Räumen und Zusammenhängen bewege ich mich eigentlich die ganze Zeit, und das wird was mit mir machen.
Ja, genau.
Also
für mich ist es jetzt nach dieser Buchrecherche, in der ich eben thematisch bedingt auch so viel Zeit mit Social Media und Beauty-Influencern verbracht habe, mein Algorithmus total versaut ist.
Ja, genau so.
Also ein Beauty-Doc nach dem nächsten, und ich will diese ganzen OP-Healing-Geschichten, ich will es nicht. Aber natürlich verschiebt es auch, also ich muss hart dagegen anreden, mir selbst zureden, das ist nicht normal. Das ist die Matrix.
Ja, das ist die Matrix, ja. Ich kann dich mal in meine Timeline schicken. Ich habe nur Leute, die mit Eseln kuscheln oder mit Kühen kuscheln.
Das finde ich toll. Das ist für mich die Erlösung.
Erzählt auch eine Menge
über mich.
Das ist
das Paradies.
Bevor es weitergeht, möchte ich euch nochmal den Wechseljahres-Videokurs der Brigitte Academy ans Herz legen. Denn der ist nicht nur was fürs Ohr, wie dieser Podcast, sondern auch was fürs Auge. Und ich finde, man nimmt dann doch nochmal erstaunlich Informationen anders auf, wenn die optisch gut aufbereitet sind. Der Kurs hat verschiedene Module, die sich mit ganz unterschiedlichen Themengebieten befassen, die natürlich alle rund um die Wechseljahre kreisen, den veränderten Ansprüchen der Haut in den Wechseljahren, den Körper in dieser turbulenten Zeit und allem, was daran hängt, gesunde Ernährung, die Symptome lindert, alle Fragen rund um natürliche Mittel, die man nehmen kann, Informationen rund um das Thema Hormone und nicht zuletzt auch Übungen speziell für uns Frauen in den Wechseljahren. Und dann gibt es auch noch wertvolle Informationen rund um das richtige Mindset, denn auch das hilft, mit manchem vielleicht besser umzugehen. Viele Stunden geballtes Wissen mit Expertinnen wie der Gynäkologin Dorothee Struck, die war auch schon ganz häufig bei Diana zu Gast, oder der Hautärztin Jael Adler. Ja, und mit mir, denn ich darf euch da durchführen durch diesen umfassenden On-Demand-Videokurs. Der Link ist in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Gibt es noch was, wo du das Gefühl hast, komisch, das hat sie mich gar nicht gefragt. Das finde ich so relevant in Bezug auf Frauen in der Lebensmitte und dieses Thema und dieses Buch.
Interessant finde ich, wie Frauen in der Lebensmitte gerade in Fiktion dargestellt werden. Also wenn ich mich mit dieser Altersgruppe beschäftige, ich interessiere mich insgesamt sehr viel für Rollenbilder und dann schaue ich mir gerade an, was passiert in Filmen, Serien und Büchern und wie wird über Frauen in diesem Alter gesprochen. Und eben, weil es ja nicht zuletzt um Repräsentanz geht, ne? Also wie können wir Gesellschaftsbilder, das Bild vom Altern von älteren Frauen verändern, indem wir zeigen, wie divers es ist. Sehen wir denn wirklich diverse Bilder von älteren Frauen? Wir sehen vermehrt Bilder von Frauen ab 40.
Die sind überhaupt noch da, das ist schon mal was. Ja.
Sie sind da, sie gewinnen Preise in Cannes, sie haben einen Kinoblockbuster nach dem anderen. Mhm. Sie sind auch teilweise sogar schon knapp 60, sehen dann aber 20 Jahre jünger aus. Mhm. Und in den meisten Filmen und Serien haben sie Sex mit sehr jungen Männern. Mhm. Das heißt, die Frau ab 45 wird vor allen Dingen durch ihre Libido definiert und es gibt wieder eine Projektion auf den Mann, auf den männlichen Blick. Also die Frau ist Anfang, Mitte 40, weiß, arbeitet in der Kreativbranche, ist total erfolgreich.
Hat noch wahnsinnig viel Lust auf Sex und hat ihn auch.
Richtig. Und sie hat ihn dann eben mit den 30-something-Boys. Mhm, und das ist im Grunde genommen auch nur eine Fortführung
der alten Erzählung, wenn du so willst.
Der alten Erzählung, ja. Genau. Wenn man den Bechdel-Test anwenden würde, dann käme dabei jetzt auch nicht so viel anderes raus. Also wir machen Baby-Steps.
Immerhin finde ich aber schon, also ich erinnere wirklich, ich habe das immer wieder erzählt, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da waren Frauen ab 50, haben keine neuen Klamotten mehr gekauft. Die sind dann in so Kittelschürzen rumgelaufen. Hm. Für mich ist es schon ein Riesenfortschritt,
ja. Ne,
dass es heute anders ist, dass du irgendwie, dass ich wirklich teilweise irritiert bin, wie alt sind die Leute denn? Und zwar einfach nur, weil sie eben nicht mehr diese Klamotten anhaben, sondern sagen so, hör dich gar nicht ein, knallrot ist genau richtig. Das finde ich schon echt einen echten Fortschritt.
Total.
Klar, die Stories, die dann so drumherum erzählt werden, sind mir auch zu schablonenförmig, zumal, glaube ich, viele Frauen dann auch denken so, ja, ich finde Lebensmittel auch total cool geschenkt, aber mir tun trotzdem die Knie weh. Mhm. So geil ist es jetzt auch wieder nicht. Na, also es ist dann auch so eine Gap zwischen, was wird mir hier erzählt, wie cool das alles ist, aber es gibt eben auch einfach Downsides. Und ja, also ich hoffe unter anderem, dass der Podcast zu mehr Diversität sozusagen beiträgt. Es ist irgendwie alles, wie es im Leben immer alles ist. Ne?
Ja, also ich glaube, dass, wie schon gesagt, wir machen da sehr kleine Schritte in der Repräsentation älterer Frauen. Das wird besser werden, es wird diverser werden. Aber wir dürfen auch nie vergessen, von wo wir kommen. Also wir sind jetzt, wir die Frauen, die jetzt 40 und älter sind die erste Generation, die überhaupt in der Lage ist, darüber öffentlich zu sprechen, das Thema zu setzen, dafür zu sorgen, dass es mehr Austausch darüber gibt, dass bessere medizinische Forschung in Gang kommt. Und wir haben die Ressourcen, und das sind nicht nur finanzielle Ressourcen, das ist auch Mut, darüber zu sprechen, das wichtig zu nehmen, sich selber wichtig zu nehmen. Das haben wir gelernt, weil wir
uns verbunden haben.
Ja, und weil wir Ergebnis der Zeitläufte sind, also weil vor uns viele Frauen und Generationen dafür gekämpft haben, auf ihre Weise, und weil das natürlich auch zum Älterwerden dazugehört, sich dann zu fragen, okay, wie ging es meiner Mutter in dieser Situation, wie ging es meiner Großmutter in dieser Situation? Es war für mich ein totaler Knackpunkt zu sagen, noch nie ging es einer Frau in meiner Familie so gut wie mir, was Ausbildung, Freiheiten, Möglichkeiten angeht. Ich muss da was draus machen.
Ja, und ich finde eben auch dieses Verbinden, also untereinander, also was wir jetzt machen, miteinander sprechen, aber eben sich auch in so eine Reihe stellen, also in so eine Generationenreihe stellen, zu sehen, so, ah, okay, wo bin ich da jetzt eigentlich und was haben die schon für mich gemacht? Das ist, glaube ich, wirklich super wichtig, weil du sonst immer so dieses Individualismus-Problem sozusagen hast. Das ist nur mein Thema, was es natürlich nicht ist. Plus nur mein Verdienst, was es auch nicht ist.
Nein.
Weil da gab es dann schon welche davor.
Genau.
Mehr kann nicht kommen.
Es kommt noch so viel.
Ja, I know. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst
vielen
und
Dank
ein bisschen
für die Einladung.
Über das Buch gesprochen hast. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr in die Shownotes guckt. Da ist natürlich ein Link zum Buch von Rabea und ja, zu allen Produkten der Brigitte Academy mit den Rabattcodes. Ihr kennt sie schon, Meno an mich. Findet ihr alles in den Shownotes. Bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, Rabea.
Tschüss.